Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Faking Hitler, wie der Stern seinen eigenen Relotius aufarbeitet.
Sammelwut, wie das Kartellamt zur Herausforderung für Facebook wird.
Bilder, Stories und Videos, wie Instagram zur Chance für Facebook wird.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Nikolaus Blume, dem stellvertretenden Bild-Chefredakteur. Ab morgen gibt es am Kiosk ein neues politisches Magazin aus dem Hause Springer. Bildpolitik, so der Titel. Vorerst allerdings nur als Test im Großraum Hamburg und in Lübeck. Zum Konzept des Bildablegers sagt Blome, Zitat: In diesen politisch stark emotional geprägten Zeiten nehmen wir mit der neuen Heftstruktur die Gefühle der Leser ernst und geben ihnen kompakt, verdichtet, transparent und schnell erfassbar die Fakten und Einordnung zu den wichtigsten Fragen der Woche.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, die bilden ein politisches Magazin. Meinen die das jetzt wirklich ernst und wer braucht das vor allen Dingen auch? Eine objektive journalistische Einordnung der wichtigsten politischen Geschehnisse der Woche, das ist nicht das, was ich bislang jedenfalls als Kernkompetenz der Bild vermutet hätte. Aus meiner Sicht ist die Bild bislang leider doch allzu häufig immer mal wieder durch politisierte Berichterstattung aufgefallen. Und ich würde sogar behaupten, sie trägt dadurch auch irgendwie so auch eine Mitverantwortung für die stark gestiegene Emotionalität der politischen Debatte in Deutschland. Und ich finde, die Titelschlagzeile des morgen erscheinenden ersten Testablegers sieht für mich auch nicht gerade nach Deemotionalisierung aus. Warum versagt unsere Regierung? Steht da ganz fett drauf. Aber gut, ich glaube ja an das Gute in der Welt und ich bin ja auch ein positiv denkender Mensch. Wenn es jetzt Bildpolitik gelingt, Menschen zu aktuellen Politikthemen zu erreichen, die sonst in Filterblasen leben und vor allen Dingen lesen, in denen die etablierten politischen Medienangebote schon lange kein Gehör mehr finden, dann ist das ja vielleicht immerhin etwas und vielleicht am Ende doch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das historische Medienmagazin.
Ich sehe gerade in den Augenwinkeln, in 50 Tagen wird wahrscheinlich Geschichte passieren und 3 Stunden und 52 Minuten, Herr Pähler. Der Brexit.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Gut. Da wäre ich nämlich auch nicht drauf vorbereitet.
Wir starten in dieser Woche mit einem Podcast, der vor allem gerade bei Medienleuten die Runde macht. Spätestens seit dem US-amerikanischen True Crime Podcast Serial ist ja diese Form des Storytellings, die eine echte Geschichte authentisch, spannend und seriell erzählt, in vielen Medienhäusern total angesagt.
Auch in Deutschland hat es immer wieder mal jetzt auch Versuche in diese Richtung gegeben von, ich sag mal, gemischter Qualität.
Ja.
Aber jetzt ist ein neuer dazugekommen, der eben von sich reden macht. Faking Hitler heißt er. Das ist ein Podcast vom Stern. In 10 Folgen wird da der Skandal um die Hitler-Tagebücher aufgearbeitet.
Hitler-Tagebücher, wir erinnern uns. 1983 titelte der Stern Hitlers Tagebücher entdeckt. Und alle sind komplett ausgeflippt. Die Geschichte des Dritten Reichs muss neu geschrieben werden, stand im Heft. Doch neu geschrieben werden musste eher die Geschichte des Stern, denn kurz später kam heraus, die Tagebücher, die der Stern da irgendwo aufgetrieben hatte, waren Fälschung. Eine Riesenkatastrophe für den Stern.
Kann man sagen, der Relotius der 80er, 90er Jahre? Egal. Die Geschichte von dem deutschen Medienskandal schlechthin von Reporter Gerd Heidemann und dem Fälscher Konrad Kujau wird also nochmal erzählt als Podcast im angesagten Storytelling-Format. Übrigens produziert von Pool Artists mit Maria Lorenz und Nils Bokelberg.
5 von 10 Folgen, die sind jetzt schon draußen. Zeit für eine kleine Medienkritik. Eine Stunde was mit Medienreporter Benjamin Weber hat sich alles angehört, mit den Machern gesprochen und zieht eine persönliche Halbzeitbilanz.
Faking Hitler macht süchtig. Es ist eine gute Idee vom Stern, die wahnsinnige Geschichte der Hitler-Tagebücher als Podcast zu erzählen. Denn Sternreporter Gerd Heidemann hat mitgeschnitten, wenn er mit dem Fälscher Konrad Kujau telefoniert hat.
Conny. Was ist los?
Als der Stern letztes Jahr 70 wird, erkennt die Redakteurin Isa von Heil das Potenzial der Tonbänder und engagiert Maria Lorenz und Nils Bokelberg von der Podcast-Produktionsfirma Pool Artists.
Weil das muss seriell erzählt werden, das muss Cliffhanger haben, das muss einen Erzählstrang haben. Und genau das hat Nils da reingebracht.
Nils Bokelberg hat aus dem Material ein Drehbuch gemacht. Die Telefonaufnahmen stehen im Zentrum des Podcasts. Der Host Malte Herwig hat Zeitzeugen und Experten interviewt und führt im Podcast durch die Geschichte.
Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. An diesem Tag stellte der
5 von 10 Folgen sind bislang online. Faking Hitler erzählt chronologisch. Ungefähr 1981 stellt der Stern-Reporter den Kontakt her zu einem Konrad Fischer, der wohl die Tagebücher von Adolf Hitler hat. Heidemann glaubt die Lügen und Fischer, der in Wahrheit Konrad Kujau heißt, fängt an mit detailgetreuen, täuschend echten Fälschungen von Tagebüchern von Adolf Hitler.
Ist es der Zeitraum von 33 bis 45 oder auch davor?
Die Telefontöne, die Musik, die Cliffhanger, all das erinnert natürlich stark an die großen Podcasts aus den USA. Auch wenn Drehbuchautor Nils Burkeberg sich da gar nicht so gut auskennt.
Als großes Vorbild wird ja im Grunde genommen immer Serial genannt. Davon habe ich irgendwie 1,5 Folgen gehört. Sondern ich habe mich da sehr auf meine Intuition verlassen, was Dramaturgie und so betrifft. Ich habe ja an der Filmhochschule studiert und hatte da einen tollen Drehbuchdozenten. Und so gehe ich eigentlich da dran. So habe ich ja auch irgendwie andere Podcast-Bücher und reingeschrieben und schreibe die auch. Immer mit der Hoffnung, dass das irgendwie dann funktioniert.
Heidemann nochmal, wie schaut's denn aus? Haben Sie inzwischen gehört von ihm?
Sagen wir mal so, teils, teils. Der Suchtfaktor ist zwar hoch, aber es gibt auch eine erstaunlich lange Liste mit Dingen, die bei Faking Hitler nerven. Nach der vielversprechenden ersten Folge hangeln sich die Folgen 2 bis 4 hauptsächlich an Telefonaten entlang, in denen immer das Gleiche passiert. Kujau braucht mehr Zeit und erfindet Ausreden. Heidemann glaubt ihm.
Ja, also nachdem jetzt kommt schon wieder ein.
Ja, prima.
Viele andere Fragen bleiben erstmal offen. Woher kommt das Geld, mit dem Heidemann die Tagebücher kauft? Wer vom Stern war eingeweiht? Wieso hat der Heidemann die Telefonate überhaupt aufgenommen?
Nächsten Donnerstag mal hier ins Krankenhaus zur Behandlung. Weißt du, mein Rückgrat, das wird immer schlimmer.
Wirklich weiter kommt die Geschichte auch nicht durch die Experteninterviews. Ein Hitlerforscher sagt, dass er nur mit Allgemeinplätzen antworten kann und tut das dann auch. Auch die sehr theatrale Sprechweise des Hosts irritiert. Malte Herwig erzählt nicht, er liest ab, mal mit zu viel Hall in der Aufnahme und mal merkwürdig dumpf. In den Interviewsituationen tritt er dann aktiv auf und das passt nicht zu dieser distanzierten Sprecherrolle, die er sonst einnimmt.
So ist es, das Handwerk des Hochstaplers. Er muss nicht nur fälschen, sondern das Gefälschte auch gut an den Mann bringen können. Und das kann Kujau. Und sein bester Abnehmer wird schon bald der Stern in Person von Gerd Heidemann.
So, dieser kurze Rant über die kleinen Unzulänglichkeiten von Faking Hitler hört hier auf. Denn in der aktuellen Folge, Nummer 5, geht es endlich wieder voll ab. Mittlerweile ist der Podcast im April 1983 angekommen. Der Stern geht an die Öffentlichkeit. Die Tagebücher werden präsentiert.
Jetzt passiert alles, jetzt bricht alles zusammen ab den nächsten Folgen, ab Folge 6. Und das ist einfach, was da noch alles passiert, ist so sagenhaft hörenswert.
Der Prozess, das Urteil, Ungereimtheiten, die da aufgetaucht sind. Dürfen wir den Cliffhanger der Folternacht vielleicht bringen?
Trotz aller Kritik an der teilweise holprigen Machart des Podcasts, bei der Entstehung des größten deutschen Medienskandals zuhören können, ist extrem spannend. Und 40 Jahre später angesichts von Relotius und so weiter auch hochaktuell. Faking Hitler ist kein deutsches Serial, aber als seriell erzähltes Stück deutscher Mediengeschichte trotzdem unterhaltsam.
Faking Hitler, den Podcast, den gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das soziale Medienmagazin. Missbraucht Facebook seine Marktmacht? Oder kann man es dem Konzern nicht vorwerfen, einfach mal erfolgreich zu sein?
Seit 2016, da hat sich auf jeden Fall das Bundeskartellamt mit der Frage beschäftigt und heute seine Entscheidung bekannt gegeben. Ja, Facebook missbraucht seine Marktmacht, sagt das Bundeskartellamt. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Künftig soll Facebook nicht mehr so viele Daten sammeln dürfen wie bisher. Geht's jetzt nach der Ansicht des Bundeskartellamtes, dann dürfen Facebook-Nutzern keine Daten dem eigenen Profil zugefügt werden, wenn diese bei der Nutzung von Instagram, WhatsApp oder anderen Webseiten entstehen, die den Facebook-Live-Button integriert haben.
Facebook will gegen die Entscheidung juristisch vorgehen. Wir haben ja hier im laufenden Programm heute schon dann bei Deutschlandfunk Nova darüber berichtet. Das könnte ein jahrelanger Rechtsstreit werden. Einige Beobachter, die sagen jetzt schon, in der Zwischenzeit könnte Facebook neue Fakten schaffen. Und für uns, ehrlich gesagt, da tun sich heute viele Fragen auf.
Zum Beispiel, was hat das Ganze mit dem New York Times Bericht von vor ein paar Tagen zu tun, die Messenger zusammenlegen zu wollen? Hm. Und auch welche regulierenden Entscheidungen stehen für Facebook noch in anderen Ländern an?
Ja, dann wollen wir uns auch mal so den Druck der Nutzer anschauen. Da hört man ja auch immer wieder, die Facebook-Nutzung nimmt gerade bei Jüngeren ab, Instagram wird wichtiger. Hilft das vielleicht sogar am Ende Facebook? Oder auch, welche Rolle haben Medien in diesem Spannungsfeld? Das klären wir heute Abend und werden das jetzt erstmal so Stück für Stück auseinanderklamüsern.
Und zwar nehmen wir uns genügend Zeit und reden drüber, zusammen mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Markus Schuler. Hallo an die US-Westküste.
Guten Abend nach Deutschland.
Ja, Markus, hat man die heutige Kartellamtsentscheidung im Valley wahrgenommen?
Naja, im Silicon Valley ist es heute die Top-Story, der wichtigste News-Aggregator hier. TechMeme, der macht heute damit auf und hat einen langen Artikel der BBC und viele, viele Dutzend andere Artikel dazu verlinkt. Im Grunde betrifft diese Entscheidung der deutschen Wettbewerbsbehörde ja sehr viele Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley und das beobachtet man sehr, sehr genau.
Bevor wir jetzt gleich mal gemeinsam hier in die Analyse einsteigen, da wollen wir uns nochmal die beiden Positionen gemeinsam anhören. Mhm. Daniel, magst du mal mit dem Bundeskartellamt beginnen?
Ja, Andreas Mund, das ist der Präsident des Bundeskartellamtes. Der ist auch schon so in den letzten Wochen immer mal wieder aufgefallen, dass er schon Äußerungen in den Medien von sich gegeben hat, dass man auch schon davon ausgehen konnte, dass das Bundeskartellamt Auflagen machen wird für Facebook. Und heute war es dann soweit, es gab eine Pressekonferenz und da hat er erstmal erklärt, wie umfassend die Daten aus seiner Sicht von Facebook ist. Und das ist der Punkt, dass diese Daten am Ende halt zusammengeführt werden.
Facebook sammelt Daten, das wissen wir alle, über verschiedene Quellen. Facebook sammelt auf Facebook. Facebook sammelt auf seinen eigenen Diensten wie WhatsApp oder Instagram. Facebook sammelt auf Drittseiten, auf jeder Seite, wo Sie drauf sind und sehen unten diesen kleinen blauen Knopf, den Like-Button, den Share-Button, da sammelt Facebook Ihre Daten. Sie müssen den Knopf auch nicht berühren oder betätigen. Facebook sammelt auch Ihre Daten, wenn Sie gar nichts von Facebook sehen. Nämlich über Facebook Analytics werden Ihre Bewegungen auf den meisten Websites, sehr vielen Websites, festgehalten. Und am Ende werden alle diese Daten, die Facebook über uns, über Sie gesammelt hat, über Ihre sogenannte Facebook-ID in einem Punkt zusammengeführt.
Tja, und Andreas Mund erklärte auch, was das Bundeskartellamt stört und was sich ändern soll.
Die Nutzer haben keine Wahl, ob sie dem zustimmen oder nicht zustimmen. Die Sammlung und Verwertung der Daten ist Voraussetzung dafür, dass man Facebook nutzen kann. Was wir ändern wollen, ist die Zusammenführung all dieser Daten. Deswegen ist das Ergebnis unseres Verfahrens im Kern, dass Facebook auf facebook.com seine Daten weiter sammeln darf. Facebook darf auch auf den einzelnen Diensten wie WhatsApp oder Instagram weiter sammeln. Sie dürfen auch auf Drittseiten sammeln. Aber Sie dürfen in Zukunft all diese Daten nur noch zusammenführen unter der Bedingung, dass der Nutzer in diese Zusammenführung wirklich einwilligt. Und der Kern des Verfahrens ist am Ende, dass der Nutzer in Zukunft dieser Zusammenführung widersprechen kann und Facebook darf ihn eben nicht mehr von der Nutzung der Facebook-Dienste und von Facebook selbst ausschließen. Sondern wenn der Nutzer sich dafür entscheidet, dass die Daten alle auf dem Dienst bleiben sollen, wo die Daten gesammelt worden sind, dann darf er trotzdem Facebook weiter nutzen.
Die Frage ist natürlich, was bedeutet das jetzt konkret für den Konzern? Eine teure Strafe, die wird es jetzt wohl in der Form erstmal nicht geben.
Ziel des Verfahrens bei uns ist, dass Facebook in Zukunft sein Geschäftsmodell ändert, anpasst. Deswegen, was Sie von uns nicht hören, sind spektakuläre Bußgelder, wie die Europäische Kommission sie verhängt. Wir können das alles machen, weil wir glauben, dass Facebook marktbeherrschend ist. Facebook selbst sagt immer von sich, sie sind zwar stark, sie sind auch sehr populär, aber sie sind nicht marktbeherrschend. Wenn man sich die Zahlen anguckt und die Verhältnisse auf dem Markt, den wir uns angeguckt haben, kommt man, glaube ich, zu einem anderen Ergebnis. Facebook wird eine Frist eingeräumt von 12 Monaten, um all die Änderungen, die wir vorgegeben haben, ins Werk zu setzen. Selbstverständlich hat Facebook auch noch die Möglichkeit, zu Gericht zu gehen und unsere Entscheidung anzufechten. Das liegt ganz bei Facebook. Wir können Zwangsgelder verhängen in Höhe von 1 Million respektive 10 Millionen in regelmäßigen Abständen, etwa in monatlichen Abständen. Also ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Wettbewerbsbehörde, die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, dass wir auch die Möglichkeit haben, diese Entscheidung am Ende des Tages erfolgreich durchzusetzen.
Also, das sagt Andreas Mund. Er möchte seine Entscheidung auf jeden Fall durchsetzen. Herr Peller, was sagt Facebook? Wie ist da die Perspektive?
Facebook hat auf jeden Fall reagiert und heute ein Statement veröffentlicht. Der englische Blogtext, der ist überschrieben mit "Why we disagree with also Bundeskartellamt". Ja, und Facebook-Sprecher Klaus Gorny hat dazu in ähnlichem Tenor auch ein Statement veröffentlicht.
Ja, wir nehmen die Entscheidung des Bundeskartellamtes ernst. Wir arbeiten bereits seit 2016 mit dem Amt und beantworten Fragen. Wir sind aber grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung als das Bundeskartellamt.
Einmal ist das eben einer der Gründe, warum Sie unterschiedlicher Auffassung sind, weil Sie sich nicht als Monopolist sehen.
Wir sehen mehr Wettbewerb denn je in unserer Industrie. Wenn Sie beispielsweise heute ein Video teilen wollen, dann können Sie dies natürlich über Facebook oder Instagram tun. Sie können es aber genauso gut über YouTube, Twitter, Snapchat, Xing und viele andere mehr teilen.
Und weiter sagt Facebook dann, das Bundeskartellamt, das lasse eben außer Acht, wie Facebook tatsächlich Daten verarbeite und ja, welche Maßnahmen der Konzern auch ergreife, um die Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen.
Wir sehen von der Bundeskartellbehörde, dass die bestehende Datenschutzgrundverordnung in Frage gestellt wird. Wir haben selbstverständlich die Datenschutzgrundverordnung umgesetzt und nun wird eine deutsche Bundeskartellbehörde dieses System in Frage stellen. Das halten wir für einen Fehler.
Interessant ist auch, dass Facebook dann noch andeutet, dass wenn man dem Kartellamt folgen würde, man nicht mehr so gut gegen Fake-Accounts vorgehen könnte.
Wir verwenden Informationen über Facebook und Instagram hinweg, um den Schutz unserer Nutzer zu verbessern. So können wir beispielsweise Fake-Accounts, Spam, falschen Altersangaben auf den Grund gehen.
Und all das zusammengenommen führt jetzt dazu, dass dass Facebook sich auf jeden Fall gegen die Entscheidung des Bundeskartellamts wehren möchte.
Ja, wir werden unsere Position nun vor Gericht bringen und verteidigen und so diese Entscheidung des Bundeskartellamtes anfechten.
Soweit jetzt erstmal Klaus Gorny von Facebook.
Ja, Markus Schüler, du hast uns gerade gesagt, im Silicon Valley war das heute auch die Top-Meldung. Also man hat sich das ganz genau angeschaut. Was glaubst du, wie ernst ist diese Kartellamtsentscheidung für Facebook? Kann ein deutsches Kartellamt diesem weltweiten Unternehmen gefährlich werden?
Ja, mittlerweile schon. Vor allem aber im europäischen Verbund, also über die EU, ist man sehr, sehr stark. Wenn man es herunterbricht, ist die EU im Moment eigentlich weltweit die einzige Instanz, die den Tech-Konzernen hier im Silicon Valley, allen voran Facebook, Google und Apple, die Stirn bieten kann. Die New York Times schreibt heute in einem Artikel, dass vor allem die starke Frau in der EU, Margarete Vestager, sei, die EU-Wettbewerbskommissarin, sowie deutsche Datenschützer, Zitat, die besonders aggressiv gegen die Tech-Unternehmen in den USA vorgehen würden. Das ist von der Times aber nicht negativ gemeint, sondern durchaus anerkennend positiv. Hier in den USA, so scheint es, da tun sich die Politiker viel schwerer, Facebook und Co. an die Kandare zu nehmen und zu regulieren.
Vor ein paar Tagen, da ist ja auch ein Bericht der New York Times bekannt geworden, wonach Facebook bis zum kommenden Jahr die Messenger-Infrastruktur von Facebook, Instagram und WhatsApp verknüpft, sodass man eben auch die Nutzer auf den anderen Plattformen erreichen kann. Facebook hat dies ja, wie anders eigentlich als sonst oft üblich, nicht dementiert. Könnte die Entscheidung für diese Zusammenlegung auch ja eine politische Motivation haben?
Also diese Entscheidung, diese Motivation, politisch hier was zu tun, die ist sicherlich vorhanden. Das glauben zumindest viele Beobachter, die sagen, natürlich macht das Facebook absichtlich, denn wenn die drei Plattformen erstmal auf einer einzigen technischen Plattform miteinander verschmolzen, verwoben sind, ist es viel, viel schwieriger, die wieder auseinander zu dröseln. Sollte es denn mal ernst werden für Facebook, sollten sich die Politiker in Washington oder in Brüssel dazu entscheiden, Facebook vielleicht doch zerteilen zu wollen, weil es zu monopolistisch, zu mächtig geworden ist. Facebook gibt sich zurzeit nach außen verständnisvoll, aber mein Eindruck ist so, innen ist man schon im Kampfmodus.
Ja, das ist auch ganz interessant. Du hast ja schon gerade geschildert, dass trotzdem man in den USA sich anscheinend schwer tut, von Seiten der Politik, Facebook und auch andere große beherrschende Netzkonzerne zu regulieren. Allerdings muss man auch sagen, dass ja in letzter Zeit sowohl Facebook-Gründer Mark Zuckerberg als auch Geschäftsführerin Sheryl Sandberg immer mal wieder öffentlich davon gesprochen haben, dass sie Regulation erwarten. Was heißt denn das?
Ja, das stimmt. Ich habe vor 2 Wochen Sheryl Sandberg zum Interview getroffen und das hat sie mir dazu gesagt zu diesem Thema.
We're very open to the right.
Wir sind offen für Regulierung, wenn sie richtig ist. Wir wollen hier mit der deutschen und anderen Regierungen auf der Welt zusammenarbeiten. Wir müssen uns aber die Frage stellen, welche Art von Internet wollen wir? Was sind die richtigen Regeln dafür? Regierungen haben nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Pflicht, ihre Bürger zu schützen. Und das bedeutet Regulierung.
And that means regulation.
Da gibt man sich also sehr gesprächsbereit, soll heißen, man ist zu Zugeständnissen bereit. Aber in der Realität, da dürfte das natürlich ganz anders aussehen.
Was könnte denn auf Facebook in den USA oder ja auch gar weltweit zukommen noch?
Na, die einzige Gefahr droht ja zurzeit eher aus der EU. In den USA sieht es so aus, dass die Demokraten natürlich sauer auf Facebook sind, weil das Unternehmen wohl von den massenhaften Fake News wusste, die da im Auftrag Russlands während des US-Wahlkampfs 2016 verteilt wurden. Aber die Demokraten in Washington, die haben zurzeit einfach zu viel mit Donald Trump zu tun, sodass es wohl noch eine ganze Weile dauern dürfte, bis da tatsächlich etwas in Richtung Regulierung passiert. Es droht immanent eine Geldstrafe, die sehr hoch ausfallen könnte, aber auch das ist noch nicht spruchreif. Außerdem haben sowohl Google als auch Facebook im vergangenen Jahr massiv Geld über Washington abgeworfen, sprich Geld für ihre Lobbyarbeit ausgegeben. 2-stellige Millionensummen sind dort geflossen, um die Politiker zu bearbeiten. Und auf der anderen Seite, da gibt es die Republikaner, die sind ebenfalls nicht gut auf die Tech-Unternehmen zu sprechen, allen voran Google und Facebook. Sie glauben nämlich, dass konservative Meinungen von diesen Tech-Unternehmen unterdrückt werden.
Markus, lass uns gleich mal weiterreden und dann können wir mal auf einen scheinbaren Widerspruch sprechen oder schauen. Denn auf der einen Seite gibt es diesen öffentlichen Druck, über den wir jetzt hier die letzten Minuten gesprochen haben, aber die ganz frischen aktuellen finanziellen Zahlen, die Facebook jetzt zum Quartalswechsel vorgelegt hat, sind doch astrein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das monopolfreie Medienmagazin. In dieser Woche ist Facebook 15 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Statt einer Torte mit Kerzen kam aus Deutschland aber eine Entscheidung des Kartellamts, die bei dem sozialen Netzwerk alles andere als ein Geschenk durchgehen dürfte.
Ja, wir haben eben schon drüber gesprochen. Facebook soll laut Kartellamt die Daten aus unterschiedlichen Quellen, also Websites mit Like-Button oder die durch die WhatsApp-Nutzung entstehen, nicht mehr zusammenführen dürfen. Facebook will dagegen vorgehen.
Und wir reden weiter mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Markus Schuler. Das ist ja jetzt nicht die erste Hiobsbotschaft, mit der sich Facebook auseinandersetzen muss. Stichwort Cambridge Analytica, mutmaßliche Wahlmanipulation, Fake News, Hate Speech, drohende Regulierung. Die letzten Quartalszahlen, die haben aber nicht nur die Börse positiv beeinflusst. Wie passt denn dieser scheinbare Widerspruch zusammen, Markus?
Ja, das zeigt vor allem, dass den Usern es eigentlich schnurzpiep egal ist, dass Facebook da nicht immer korrekt mit ihren Daten umgegangen ist. Und auch die Werbeeinnahmen, die sind gesprudelt. Der Gewinn ist im letzten Quartal um 61% auf 6,88 Milliarden Dollar gestiegen. So stark wie seit 6 Jahren nicht
mehr. Das muss man sich mal, der Gewinn um 61% in einem Quartal, das ist... Ui, ja. Naja, Markus, wir sind ja hier in einem Medienmagazin und lass uns deswegen mal auf das Thema Mediennutzung schauen, denn da kommt ja so auch eine ganz andere Herausforderung auf Facebook zu und da bin ich mir nicht sicher, ist das eher eine schlechte oder eine gute Herausforderung? Das heißt, immer weniger, vor allem junge Leute nutzen Facebook, das ist so etwas, was man immer wiederholt, was man sagt, dafür explodiert die Nutzung von Instagram und das ist ja auch ein Ort, der nicht so problembehaftet ist, wie die blaue Facebook-App. Siehst du das, was man immer so hört und was man sagt, auch schon tatsächlich in den Nutzungszahlen in den USA?
Ja, so genau kann man das leider nicht aufdröseln, aber zumindest sagt einem Facebook das und einzelne Daten, die dann doch bei Statistica zum Beispiel vorliegen, bestätigen das. Insgesamt ist die Nutzung von Facebook erstmal stabil geblieben. 242 Millionen Menschen nutzen in den USA Facebook. Auch in Europa sind die Neuanmeldungen wieder gestiegen. In den vergangenen 6-7 Monaten war es ja so, dass die zurückgegangen sind. Um 2 Millionen haben die Facebook-Konten abgenommen in Europa, aber das war nur eine Ausnahme. Facebook kommt jetzt auf 2,7 Milliarden Nutzer weltweit, mehr als das 3,5-fache der Bevölkerung Europas, und neue User, die kommen vor allem aus Indien, Indonesien und den Philippinen. Und dann muss man noch eines sagen, Mark Zuckerberg hat es natürlich brillant gelöst, indem er WhatsApp und Instagram dazu gekauft hat. Bei Instagram, da tummeln sich wohl eher die jungen Leute, weil die ihren Eltern auf Facebook nicht begegnen wollen. Und dieser Dienst ist super populär geworden und WhatsApp ergänzt natürlich diese Familie perfekt. Also das war einer der besten und klügsten Schachzüge, die Zuckerberg wohl für sein Unternehmen dort gemacht hat.
Was ganz interessant ist, wir haben uns das auch noch mal für Deutschland angesehen. In der aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie, da sieht man noch, dass in den letzten 12 Monaten die Nutzung von Facebook ziemlich stabil geblieben ist. Also die wöchentliche Nutzung von Facebook ist da von 33% auf 31% zurückgegangen, aber eben sehr stabil. Und bei den unter 30-Jährigen, da nutzen aber auch immer noch 63% mindestens einmal pro Woche Facebook.
Ja, und das sind die komplette, also der Prozentanzahl von der Gesamtbevölkerung hier in Deutschland. Mhm. Wenn man sich das auch anschaut, da sehen wir, dass Instagram hier wächst. Instagram ist in Deutschland mittlerweile halb so groß wie Facebook. Das ist ja auch ein Thema, vor allen Dingen auch bei Medienmarken. Die sehen gerade hier in Deutschland, dass ihre Accounts auf Instagram regelrecht explodieren. Die USA, die sind ja in der Regel bei solchen Themen meistens schon weiter. Wie ist denn da so deine Einschätzung aus dem Silicon Valley? Was sollten Medienmacher in Deutschland da auf dem Schirm haben?
Ja, Instagram. Das wird immer wichtiger. Das ist eine Lehre. Die Facebook-Plattform wird dagegen immer schwieriger bespielbar für deutsche Medienmacher, weil der Algorithmus die Medienunternehmen mit ihren Beiträgen, mit ihren Videos, mit ihren Texten nicht mehr so bevorzugt wie noch vor 2 Jahren. Wer also früher schicke Videos mit Untertiteln extra für Facebook gemacht hat, der sollte die besser bei Twitter ausspielen oder bei einer noch relativ jungen Plattform aus China. TikTok nennt die sich. Das ist die chinesische Antwort auf Instagram. Und die rockt gerade die Internetwelt außerhalb Chinas.
Was meinst du denn, inwieweit kommt der Erfolg von Instagram denn eigentlich auch Facebook zu passé? Immerhin hatte Instagram ja mit vielen Negativ-Schlagzeilen in den letzten Monaten nichts zu tun.
Also ich glaube, das bedingt sich überhaupt nicht, denn die meisten Nutzer, denen sind, wie schon gesagt, diese Datenskandale egal. Die wollen mit Freunden, Verwandten kommunizieren, chatten, die wollen ihre Freunde treffen. Facebook befriedigt so eine Art Grundbedürfnis, sowas wie, hey, ich habe einen Telefonanschluss oder ich kann Fernsehen gucken. Und die jüngsten Quartalsergebnisse, die untermauern diese These. Viele Menschen wissen ja noch nicht mal, dass Instagram zu Facebook gehört.
Wenn man sich das nochmal anschaut, wir haben ja schon gerade gehört einen kurzen Ausschnitt aus deinem Gespräch mit Sheryl Sandberg, die du kurz vor ihrem Deutschlandbesuch vor ein paar Wochen interviewt hast. Wie nimmst du denn das Krisenmanagement und die Arbeit mit den Medien bei dem Konzern wahr?
Also einerseits muss man sagen, nach diesem Cambridge Analytica-Skandal ist Facebook in den vergangenen 12 Monaten deutlich offener geworden und transparenter. Man wird wirklich zu jedem Furz sozusagen in die Facebook-Zentrale nach Menlo Park eingeladen. Man gibt sich auch sehr transparent. Aber was ich auch beobachten konnte und was sich so etwas vermittelt hat für mich immer wieder, wenn ich mit Facebook-Leuten rede, man will da natürlich jetzt kämpfen. Man gibt sich zwar offen und transparent, aber hier geht es natürlich auch um ein Milliardengeschäft. In der Sache, da wird Facebook, so meine Vermutung, hart bleiben und ganz schnell Fakten schaffen, wenn es zum Beispiel um die Zusammenlegung der Messenger-Dienste geht. Dazu fließen einfach die Milliarden zu Smooth. Wir haben es gehört, 60% wieder Zuwachs. Und viele der mehr als 30.000 Facebook-Mitarbeiter, die halten natürlich auch Aktienanteile. Und da geht es ums Überleben, um die Zukunft. Und schließlich hat sich auch der Facebook-Aktienkurs in den vergangenen Monaten wieder deutlich erholt.
Mal weg von den Aktien, was sollten deiner Meinung nach Medienmacher in ihrem Umgang mit Facebook im Kopf behalten?
Oder ja, wie im Aktiengeschäft auch. Genau, wie im Aktiengeschäft auch, diversifizieren, sprich nicht alles auf Facebook setzen, Twitter, Snapchat oder TikTok zum Beispiel nutzen.
Was glaubst du, wie wird das Jahr für Facebook?
Große spannende Frage. Ich bin leider noch kein Hellseher und gewinne auch nie 6 Richtige im Lotto. Man wird sehen müssen. Ich glaube, das ist, was das Bundeskartellamt da ja auch schon angedeutet hat und andere Experten sagen. Das wird eine sehr lange Geschichte. A, kriegt Facebook jetzt es mit Brüssel immer mehr zu tun. Aber auch aus Washington wird man sicherlich im Laufe des Jahres den ersten Anlauf sehen, dort Facebook stärker zu regulieren. Und das wird ein sehr lange andauernder Prozess sein.
Sagt Markus Schuler für Deutschlandfunk Nova im Silicon Valley. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Herr Peller.
Ja, Daniel.
Spielen wir eine Runde.
Okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wir zwei haben auch schon länger nicht mehr gespielt.
Ja,
ne?
Zum Glück eigentlich.
Warum? Ist doch ein schönes Format, wo man auch schlauer wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich vor allem nicht.
Ich bin diese Woche. Weißt du was, diese Woche, ich hab mich so geärgert, weil ich wusste es einfach nicht. Es gab so einen Moment, wo ich dachte so, wow, warum habe ich das erst jetzt erfahren und nicht schon in den letzten Jahrzehnten meines Lebens?
Tatsächlich, kannst du das erzählen?
Ja.
Das ist ja schon eine Frage.
Da kann ich auch mal auch keine Frage machen. Und zwar habe ich, wenn ich so eine typische E-Mail-Verabschiedung, ja, viele Grüße, Daniel Fiene, schreibe ich gerne drunter, so in 2 Zeilen.
Und?
Nach was viele Grüße kommt kein Komma. Das wusste ich nicht. Das war mir wirklich neu. Kein Komma nach der Verabschiedungsformel. Das hatte ich all die Jahre falsch.
Jetzt muss ich mal ganz
viele
kurz
Grüße,
ich
Daniel,
muss mal
viele.
Ganz kurz was nachgucken, ja?
Ja, mach mal. Im Englischen ist übrigens da an der Stelle ein Komma. Kommen voll durcheinander.
Ich muss mal kurz schauen.
Ich dachte, ich teile das an dieser Stelle so als kleiner Service.
Ich sehe das nachher nach.
Alle
das,
Kommunikation.
Ich glaube, ich mache das nicht so, aber wahrscheinlich.
Soll ich mal gucken?
Ja, guck mal.
Bei dir steht nur GEZ Peller.
Ja, nach Diktat verreist, steht da.
Ja. Oh Mann, weißt du, ich will wissen, per Post von Peller, ich krieg nicht so viele E-Mails von dir, ne?
Ich will dich nicht in deiner Medienflut auch noch bombardieren.
Naja. Egal. Hast du diese Woche irgendwas gelernt? Das ist so ein Aha-Moment, wo du sagst so, Mensch, wäre ich doof gestorben, wenn ich das nicht gewusst hätte.
Nein. Gut. Doch bestimmt, aber das kann ich jetzt gerade nicht so reflektieren. Man lernt ja immer dazu. Lass uns spielen.
Okay,
bevor ich mich hier noch wieder sozusagen als vollkommen ungebildet und so weiter selbst oute. Lass uns mal ein bisschen spielen. Wir haben wir vorhin eigentlich, ich weiß nicht, wir haben schon vorhin, glaube ich, kurz über sie gesprochen.
Mhm.
Sie ist ja leider verstorben.
Rosamunde Pilcher.
Genau. Das ist aber noch nicht die Antwort auf meine Frage. Ich habe mal tatsächlich überlegt, also die ist ja 94 Jahre alt geworden, die quasi berühmte Liebesschnulzen-Autorin, die ja gefühlt seit 380 Jahren sonntagsabends auch im ZDF als Verfilmung laufen. Ich wollte gerne von dir wissen, wie viele Episoden ihrer Liebesfilme irgendwo aus Südengland kommen die ja meistens, hat sie denn tatsächlich eigentlich produziert, beziehungsweise sind auch ausgestrahlt worden. Du darfst 5 daneben liegen, sag ich mal.
5 daneben?
Mhm. Ist das zu streng? Nee.
Nein. Ich finde das gut, Herr Peller. Also, man ist ja mal so überrascht. Es ist ja keine richtige Serie, wo auf einmal so jede Woche eine neue Folge kommt, aber gefühlt ist ja immer am Start.
Mhm.
Es ist aber immer die gleiche Geschichte, ja, glaube ich. Ja?
Ich glaube
also,
auch.
Aber es ist doch noch mehrmals erzählt.
Jedes dritte Mal sind es andere Schauspieler, aber es ist immer die gleiche Geschichte.
Ah, es ist echt sehr klug gemacht. Eine Geschichte, die von 3 Schauspieler-Crews erzählt wird auf... Also ja, eigentlich so eine schöne Zahl, wenn man nicht weiß, sagt man immer 42, das stimmt. Aber 42 ist so auf die Zeit ein bisschen wenig.
Mhm.
Packe ich nochmal... Ich sag 142. 142 Folgen.
Das hast du doch gewusst. 145 sind's.
Nein!
Ja.
Wirklich?
145.
Nein!
Beziehungsweise die letzte ist halt, die würde ich jetzt aber schon mitzählen, die ist noch nicht ausgestrahlt worden, weil die letzte Ausstrahlung war am 5. Januar.
Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Ich dachte, ich wäre jetzt total niedrig, weil es ja schon doch
viele
Jahre
sind. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich dir jetzt noch eine Zusatzfrage stelle und ich frage, in wie vielen der Titeln dieser 145 Ausstrahlung kommt das Wort Liebe vor?
Oh.
Aber ich hätte es zählen müssen, da bin ich nicht vorbereitet. Aber ich glaube, so gefühlt auch in jedem vierten wenigstens.
Kannst du ja Steuerung F und dann Liebe suchen, dann weißt du ja, wie viele Treffer das sind.
Ja.
Ich sag mal 42.
Wahrscheinlich. Wir werden das nicht prüfen.
Okay.
So, also Punkt für dich. Das grämt mich, aber es ist so.
Ich gehe mit dir jetzt in den Hörfunk rein.
Ja.
Und zwar gab es da so verschiedene Aussagen in dieser Woche. Und eine Aussage, da möchte ich von dir wissen, wer das gesagt hat.
Ja.
Welcher Radiovisionär das gesagt hat.
Ja.
Mainstream kann sicher auch Spaß machen, aber dazu werden wir nicht gebraucht.
Ja, das kann ja nur jemand aus dem Öffentlich-Rechtlichen gesagt haben, oder?
Weiß ich nicht, weiß man nicht. Könnte sein.
Mainstream kann nicht. Nee, sag nochmal bitte das Zitat.
Mainstream kann sicher auch Spaß machen, aber dazu werden wir nicht gebraucht.
Also ich würde sagen, das hat bestimmt unser Wellenchef Ralf Müller-Schmidt gesagt.
Richtig, Herr Pähler.
sorry, Ralf, aber guter Satz, guter Satz.
Sehr gut, Herr Pähler. Das finde ich gut. Das habe ich gefunden, das Zitat kann ich euch allen sehr empfehlen. Ein Interview auf radioszene.de, ein Interview mit unserem Programmchef Ralf Müller-Schmidt, der hier unterwegs ist und sehr, sehr ausführlich sehr viele Fragen beantwortet zu unserer technischen Verbreitung, Rolle von Podcasts, von Selbstverständnis, über unsere Musik und auch, dass ja eigentlich auch junge Programme grundsätzlich einen Struggle haben und was es uns hier ein bisschen einfacher macht. So. Also das ist echt interessant. Kann ich nur euch sehr empfehlen. Radioszene.de ist da das Ding.
Naja, ich frage mich gerade, egal.
Ja, sag mal.
Nein, 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 nein. Es ist vielleicht besser, das nicht öffentlich und eher über den eigenen Chef zu philosophieren. Ob er sich solche schlauen Sätze eigentlich selber ausdenkt, habe ich mich gerade gefragt. Bestimmt. Lass uns über jemanden reden, wo ich gar nicht wusste, dass sie so lange dabei war. Gabi Bauer ist ja nicht mehr beim Nachtmagazin in der ARD. Ne? Also,
die hört jetzt auf, ne?
Mhm. Ja. Wie lange, beziehungsweise seit wann war sie denn eigentlich dabei?
Das ist jetzt die Frage. Ja, Rosamunde Pilcher, da ging es ja so Anfang der 90er los, ne?
Ja. Ich kann es dir genau sagen. 1997, also Ende der 90er. Die erste Ausstrahlung war nämlich komischerweise
von Rosamunde Pilcher.
9 Jahre nach der Produktion erst.
Ja gut, den will Weide haben.
Ja. Das ist ja auch ein guter Jahrgang. 1989 produziert, 97 ausgestrahlt. Ab dann ging es aber schneller.
Also ich sag mal, seit 1993 hat sie das Nachtmagazin gemacht. Das war damals, glaube ich, sowas Neues.
Mhm. Ja, aber das stimmt nicht. Also seit 2006 war sie dabei.
Okay.
Ja, also neu war in der Tat, du hast recht, also RTL hat nämlich 1994 das Nachtjournal gestartet und dann sind die relativ schnell alle nachgezogen.
So spät
95 dann das Nachtmagazin und heute Nacht gibt es auch irgendwie seitdem. Mhm. Aber Gabi Bauer war erst seit 2006 beim ARD-Nachtmagazin von der Partie. Also dafür kann ich dir leider wirklich beim besten Willen keinen Punkt geben.
Okay, dann bin ich einverstanden mit. So, meine nächste Frage, Herr Perler, an dich ist folgende. Wie hoch, ich gehe nochmal zurück zum Radioszene-Interview mit Ralf Müller-Schmidt. Die Frage von Radioszene ist, wie hoch schätzen Sie innerhalb der Bevölkerung das Potenzial für Ihr Musikkonzept ein? Und dann sagt er einen Satz, wir spielen Pop. Was für Pop spielen wir hier bei Deutschlandfunk
Nova? Das ist aber,
was glaubst du, was für Pop spielen wir? Das würde mich jetzt von dir interessieren, Herr Pähler.
Das ist aber nicht so irgendein Claim, den ich schon dreimal auswendig gelernt haben müsste.
Ich sag's mal, okay, ich gebe dir 3 zur Auswahl, ja?
Mhm.
A, wir spielen guten Pop. Wir spielen B, relevanten Pop. Oder C, wir spielen anspruchsvollen Pop.
Ah.
Gut, relevant, anspruchsvoll.
Ich glaube, relevanten Pop, hat er gesagt.
Punkt für dich, Herr Pähler.
Ja.
Du bist einfach ein Kenner auf dem Gebiet.
Auf jeden Fall.
Ja.
Popkultur ist genau meins. Und Musik ist recht. Soll ich dir aber noch meine letzte Frage stellen?
Gerne.
Und zwar wollte ich gerne von dir wissen, Moment, jetzt hole ich es mal hier raus. Warte eine Sekunde. Ich sag dir jetzt auch ein kurzes Zitat und du sagst mir, wer das gesagt hat, beziehungsweise in welchem Kontext, darauf will ich eigentlich hinaus, ja? Und zwar sind es 2 Männer, die das gesagt haben. Gemeinsam sagen sie, in einem Interview bei den Kollegen von media.de, wir verstehen uns als Labor. Wer sagt das und was meinen sie damit?
Wir verstehen uns als Labor?
Mhm. Du musst mir jetzt nicht unbedingt die Namen sagen, aber wenn du sagst, wer diejenigen sind und welche Funktion sie haben und was sie quasi mit dieser Aussage meinen, das ist sozusagen der Kern meiner Frage. Verstehst du die Frage?
Wir verstehen uns als Labor. Ich bin anscheinend jetzt hier mal so ein Brain-Dead-Labor. Ich muss jetzt echt mal einfach, wir verstehen es als Labor, zwei Leute, die in dieser Woche eine Rolle gespielt haben. Ah, das sind bestimmt Leute vom RBB, weil die nämlich im Hörfunk gelauncht haben, diese 88.8-Welle, Berlin ist gelauncht worden und Radio Fritz ist gelauncht worden und bei Radio Fritz machen die es bestimmt eher so ein junges Labor, die wollen so sein wie Funk.
Ich finde es krass, dass du das so pointiert beschreibst, ist aber falsch.
Ah! Schade.
Ich meine tatsächlich zwei Herren, die der eine arbeitet für die Zeit und der andere arbeitet für Zeit Online. Beide leiten dort die jeweilige Investigativ-Team
zusammengelegt
und die
worden.
Führen das nämlich jetzt zusammen, um quasi, sag ich mal, diese tiefen Analysen, die bei der Zeit eher machen, mit dem eher tagesaktuellen von Zeit Online zusammenzubringen und da voneinander zu profitieren. Nennt man jetzt Labor. Man nennt jetzt aber auch alles Labor.
Alles Labor ist für super. Meine letzte Frage an dich, Herr Perler. Ganz kurz, Pastin, habe ich schon zwei, drei?
Nee, ich bin schon durch, oder?
Nee, ich habe noch eine Chance.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher. Kann das nochmal jemand nachzählen und dann reichen wir das nächste Woche nach? Aber hier ist nochmal die Frage. Ansonsten streichen wir den Punkt.
Ja.
Du hast ja gerade schon gehört, Radio Fritz ist leise gelauncht worden diese Woche. Die wollen so ein bisschen weniger Inhalt on-air, aber dafür mehr auch so auf Netzproduktion setzen.
Aha.
Und ich möchte von dir wissen, wann ist denn Fritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg das erste Mal an den Start gegangen? In welchem Jahr war das?
Das ist schon lange her. Das war im Jahr 1996.
93 wäre es gewesen. Das ist so nah dran, ich gebe dir einen halben Punkt der Sympathie.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Und ob dieser halbe Punkt der Sympathie Bestand hält oder ob ich nicht doch schon Herrn Perler drei Fragen gestellt habe, das klären wir bis zum nächsten Mal auf. Schreibt uns gerne an post@etwasmitmedien.de oder natürlich hier an mail@deutschlandfunknova.de. Die Kollegen leiten es dann weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.